Guten Abend, ich begrüße alle ganz, ganz herzlich zu diesem Abend mit einem besonders schönen Thema. Wir erleben nämlich hier im Buch Hiob wieder einen Moment, wie auch schon gehabt, wo Hiob aus den Tiefen von trüben Gedanken aufsteigt zu absoluten geistlichen Höhen. Dieses Auf und Ab haben wir immer wieder feststellen müssen, und das macht es auch möglich, so einen direkten Bezug zu unserem Leben herzustellen. Und so kommen wir mit dieser 28. Folge des Hiob-Seminars zu Hiob 28. Wir lesen zuerst einfach mal das ganze Kapitel über die Weisheit Gottes durch. 28, Abvers 1, bitte.
Denn für das Silber gibt es einen Fundort und eine Stätte für das Gold, das man läutert. Eisen wird hervorgeholt aus der Erde und Gestein schmelzt man zu Kupfer. Er hat der Finsternis ein Ende gesetzt und durchforscht bis zur äußersten Grenze das Gestein der Finsternis und des Todesschattens. Er bricht einen Schacht fern von dem Wohnenden, die von dem Fuße Vergessenen hangen hinab, fern von den Menschen schweben sie. Die Erde, aus ihr kommt Brot hervor, und ihr Unteres wird zerwühlt wie vom Feuer. Ihr Gestein ist der Sitz des Saphirs, und Goldstufen sind darin. Ein Pfad, den der Raubvogel nicht kennt und den das Auge des Habichts nicht erblickt hat, den die wilden Tiere nicht betreten, über den der Löwe nicht hingeschritten ist. Er legt seine Hand an das harte Gestein, wühlt die Berge um von der Wurzel aus. Kanäle haut er durch die Felsen und allerlei Köstliches sieht sein Auge. Er dämmt Flüsse ein, dass sie nicht durchsickern, und Verborgenes zieht er hervor an das Licht. Aber die Weisheit, wo wird sie erlangt? Und welches ist die Stätte des Verstandes? Kein Mensch kennt ihren Wert, und im Lande der Lebendigen wird sie nicht gefunden. Die Tiefe spricht, sie ist nicht in mir, und das Meer spricht, sie ist nicht bei mir. Geläutetes Gold kann nicht für sie gegeben und Silber nicht dargewogen werden als ihr Kaufpreis. Sie wird nicht aufgewogen mit Gold von Ophir, mit kostbarem Onyx und Saphir. Gold und Glas kann man ihr nicht gleichstellen, noch sie eintauschen gegen ein Gerät von gediegenem Golde. Korallen und Kristall kommen neben ihr nicht in Erwähnung. Und der Besitz der Weisheit ist mehr wert als Perlen. Nicht kann man ihr gleichstellen den Topas von Äthiopien, mit feinem Golde wird sie nicht aufgewogen. Die Weisheit nun, woher kommt sie und welches ist die Stätte des Verstandes? Denn sie ist verborgen vor den Augen aller Lebendigen und vor den Vögeln des Himmels ist sie verhüllt. Der Abgrund und der Tod sagen, mit unseren Ohren haben wir ein Gerücht von ihr gehört. Gott versteht ihren Weg und er kennt ihre Stätte. Denn er schaut bis zu den Enden der Erde, unter dem ganzen Himmel sieht er. Als er dem Winde ein Gewicht bestimmte und die Wasser mit dem Maße abwog, als er dem Regen ein Gesetz bestimmte und eine Bahn dem Donnerstrahl, da sah er sie und tat sie kund, er setzte sie ein und durchforschte sie auch. Und zu dem Menschen sprach er, siehe, die Furcht des Herrn ist Weisheit und vom Bösen weichen ist Verstand.
Vielen Dank. Ein Kapitel, in dem Hiob die Frage stellt, wie kommt man zur Weisheit Gottes hin? Die Kernfrage in diesem Kapitel findet sich in Vers 12. Aber die Weisheit, wo wird sie gefunden? Und wo ist die Stätte des Verstandes? Und nochmals in Vers 20, die Weisheit nun, woher kommt sie? Und wo ist die Stätte des Verstandes? Hiob hat erlebt, wie in den Diskussionen mit seinen Freunden hart wurde gerungen um die Wahrheit. Und es wurde ganz deutlich, dass die drei Freunde überhaupt nicht in der Lage waren, das schreckliche Leiden von Hiob im Licht Gottes zu erklären. Für sie war klar, Hiob leidet schwer, folglich war er ein Heuchler und nicht ein gottesfürchtiger Mensch. Ein gottesfürchtiger Mensch würde niemals so leiden müssen wie Hiob. Für sie war es klar, Hiob muss jemand sein, der ein Doppelleben geführt hat. Und nach außen eben gottesfürchtig und fromm schien, aber im Verborgenen muss er ganz, ganz schwer gesündigt haben. Und sie haben ihm sogar vorgeworfen, sogar im Offenen, obwohl das reine Verleumdung war. Und Hiob hat sich verteidigt und auch er konnte das Leiden nicht erklären, sondern er sagt, Gott hat mir mein Recht entzogen. Also, er hat sich dann in gewissen Aussagen Gott gegenüber versündigt. Und darum die Frage, wo ist die Weisheit? Wo findet man die Weisheit, die wirklich die tiefen Rätsel des Lebens beantworten kann? Und wir wissen ja, das Buch Hiob handelt von einer Zeit, die sehr schwierig war in der Erdgeschichte, denn nach den biblischen Angaben lebte Hiob in der Eiszeit, die in den Jahrhunderten nach der Sintflut stattgefunden hat, nach der Bibel. Und zwar am Ende des dritten Jahrtausends vor Christus. Und da beschreibt er ganz interessant, wie die Zivilisation bei verschiedenen Völkern damals schon ganz, ganz erstaunlich hoch war. In diesem Kapitel haben wir einen Einblick in den Bergbau der ersten Jahrhunderte nach Noah. Und es ist sehr erstaunlich, was er da beschreibt. Und wir können das wunderbar illustrieren. Hier auf dem Bild sind wir in der Wüste Negev, also im Süden Israels, nördlich von Elat und dem Roten Meer. Und wir schauen da rüber zu den Bergen von Edom im Hintergrund. Edom, Südjordanien, das sind diese Berge, die die Bibel nennt, das Land Uz. Und dort lebte Hiob. Nun stehen wir hier in der Negev-Wüste in Timna. Und in Timna hat man die Spuren des Bergbaus gefunden. Aus dieser frühen Zeit nach der Sintflut. Eine ganz erstaunliche Gegend. Und man hat durch die archäologischen Grabungen und Erforschungen von Timna ein Riesennetz gefunden von Kilometern, von Aberkilometern von Stollen, die da durch das Gebirge hindurchgehauen wurden, zu verschiedenen Epochen. Eben, es geht zurück bis in die Zeit Ende drittes Jahrtausend vor Christus und dann auch bis in spätere biblische Zeiten. Man sieht, wie da Stollen gegraben wurden. Hier zum Beispiel, sehr interessant, dieser Stollen ist also vertikal in den Boden. Ich rede jetzt von dem zweiten Bild unten. Und sieht man diese Stufen, die da in den Felsen hineingehauen sind, so dass die Gräber dann so immer wieder runtersteigen konnten. Und Hiob stellt ja die Frage in Kapitel 28, Vers 1, denn für das Silber gibt es einen Fundort. Hier sehen wir Silber, wie man das im Stollen finden kann. Denn für das Silber gibt es einen Fundort und eine Stätte für das Gold, das man läutert. Eisen wird hervorgeholt aus der Erde und Gestein schmilzt man zu Kupfer. Hier auf dem Bild sieht man ein Kupfernugget. Ja, das sind also kleine Klumpen. Beim Kupfer ist das sehr selten, dass man das so findet. Eben, gerade in Timna wurde besonders Kupfer abgebaut. Und dort kann man das wirklich schön illustrieren. Ich bringe ja immer wieder Reisegruppen auch nach Timna. Und da kann man das wunderbar zeigen, die Spuren von Kupfer im Gestein und wie man eben das ausschmilzt, wie das Hiob hier beschreibt. Denn Bergbau, hier sieht man auch wieder so eine Höhle dort in Timna. Der Bergbau wird sehr eindrücklich beschrieben in Vers 3. Er hat der Finsternis ein Ende gesetzt und durchforscht bis zur äußersten Grenze das Gestein der Finsternis und des Todesschattens. Er bricht einen Schacht fern von dem Wohnenden. Die vom Fuß Vergessenen hängen hinab, fern von den Menschen schweben sie. Also, er beschreibt genau die Situation, die auf Timna passt. Es ist nämlich so, wir sind hier verlassen, einsam in der Wüste. Wie er das beschreibt, die da eben in das Gestein eindringen, die sind da in einem Schacht fern von dem Wohnenden. Also ganz in der Einsamkeit der Wüste. Und weiter wird gesagt, der Mensch, also er in Vers 3, das ist der Mensch, er hat der Finsternis ein Ende gesetzt. All diese Bodenschätze sind in der Dunkelheit der Gebirge verborgen und der Mensch hat es geschafft, in dieser Frühzeit in diese Finsternis einzudringen und diese Bodenschätze herauszuholen. Das bedeutet, er hat der Finsternis ein Ende gesetzt und durchforscht bis zur äußersten Grenze das Gestein der Finsternis und des Todesschattens. Hier dieses ganz spezielle Wort, das mehrmals im Alten Testament vorkommt, sehr ungewöhnlich, denn es ist ein Wort, das zusammengesetzt ist aus zwei Wörtern. Das ist im Hebräischen ganz ungewöhnlich. Auf Deutsch ist es ja so, da kann man Ketten machen, also Schifffahrt oder Schifffahrtsgesellschaft oder Schifffahrtsgesellschaft Präsidentensohn. Ja? Ein Wort, man kann richtige Ketten bilden, das geht im Hebräischen nicht. Die Sprache funktioniert ganz anders, aber hier haben wir so ein Wort, Zalmavet, heißt wirklich Schatten des Todes, aber ist ein Wort. Und das ist das schöne Wort aus der Mitte von Psalm 23. Und wenn ich schon wanderte im Tal des Todesschattens, so führte ich kein Unglück, denn du bist bei mir. Aber hier wird also von den Tiefen der Erde als von dem Todesschatten gesprochen. Und dann heißt es, er bricht einen Schacht fern von dem Wohnenden. Schacht? Die vom Fuß Vergessenen hängen hinab, fern von den Menschen, eben weg von aller Zivilisation, schweben sie. Der Ausdruck, die vom Fuß Vergessenen hängen hinab, das kann man hier gut illustrieren. Hier sieht man einen Tunnel angedeutet. Ich bin kein Picasso, aber ich habe versucht, das wenigstens so anzudeuten. Steil in den Boden hinunter. Ja? Und dann gibt es immer wieder Abzweigungen mit nach diesem vertikalen Schaft, horizontale Abzweigungen. Und wie gesagt, man hat also kilometerweise von solchen Tunnels in Timna entdeckt. Und wenn es hier heißt, die vom Fuß Vergessenen hängen hinab, also die ganz oben herumwandern, die haben einen festen Untergrund, ja? Aber die da runtergehen in diese Schächte, die müssen sich abseilen lassen und sind quasi von denen, die da oben den sicheren Untergrund haben beim Wandern, sind sie vergessen. Und niemand weiß, was da in der Tiefe passiert. Dann möchte ich nochmals lesen Vers 9, wo auch wieder der Bergbau so beschrieben wird. Er, das heißt generell der Mensch, er legt seine Hand an das harte Gestein, wühlt die Berge um von der Wurzel aus. Kanäle baut er durch die Felsen. Das sind eben diese Schächte. Und allerlei Kostbares sieht sein Auge. Das sind die wertvollen Bodenschätze. Und dann, sehr interessant, Vers 11, er dämmt Flüsse ein, dass sie nicht durchsickern. Das ist ja immer das Problem, wenn man im Bergbau da in den Stollen runterkommt und plötzlich bricht Grundwasser in den Stollen ein. Und das war also schon ein Problem damals und die mussten solche Grundwasserströme dämmen, dass sie nicht durchsickern. Und dann heißt es, und Verborgenes zieht er hervor an das Licht. Ja, und wir haben jetzt eigentlich besprochen, die Verse 1 und 2, da wo Hiob mal spricht über vier Bodenschätze, Silber, Gold, Eisen, Kupfer. Und dann eben zwei Verse beschreiben den Bergbau damals und Vers 5. Liest du nochmals vor, Sven?
Die Erde, aus ihr kommt Brot hervor und ihr Unteres wird zerwühlt wie vom Feuer.
Jawohl. Die Erde, die also Gegenstand der Forschung des Menschen ist, der Bodenschätze holen will, ist so wunderbar gemacht. Oben bringt die Erde keine Bodenschätze, aber Getreide zum Beispiel, Nahrung, Brot hervor. Und unten, sagt ihr, wird es zerwühlt wie vom Feuer. Und da kann man an das heiße Magma im tiefen Erdinnern denken, wo alles umgewühlt wird, ja, und alles in einem Fluss ist, ja, wie von Feuer. Und dann sagte Hiob, Vers 6, ihr Gestein ist der Sitz des Saphirs und Goldstaub ist darin. Jetzt haben wir ein fünftes wertvolles Ding aus dem Erdinnern. Der Saphir mit Goldstufen darin. Ich weiß nicht, hat jemand ausgezählt, wie viele Bodenschätze hier erwähnt werden namentlich? Nicht? Also, man findet 14 Bezeichnungen. Wobei ich sagen muss, Gold wird hier bezeichnet mit vier verschiedenen Ausdrücken. Also auf Deutsch sagt man Gold und was sollte man sonst noch sagen? Ja, gelbes Metall. Aber die Bibel braucht eine ganze Serie von verschiedenen Ausdrücken. Zum Beispiel jetzt das erste Mal, wo wir es hatten, in Vers 1, eine Stätte für das Gold, das man leuchtet. Das ist der normale Ausdruck Zahav. Und bezeichnet etwas Leuchtendes, ja, das leuchtende Gold. Aber später, wir haben hier gelesen in Vers 15, geläutertes Gold kann nicht für sie gegeben und Silber nicht als ihr Kaufpreis abgewogen werden. Also Kaufpreis für die Weisheit Gottes. Und hier dieser Ausdruck geläutertes Gold ist im Hebräischen ein Ausdruck Segor. Ein ganz anderes Wort. Und das hat man in der Elberfelder mit geläutertes Gold übersetzt. Und das geht auf eine Wurzel zurück, die bedeutet schließen. Ja? Lisgor heißt auf Hebräisch schließen, also die Türe schließen, Lisgor. Skor. Und Skor bedeutet also etwas, was eben im Erdinnern, in diesen verborgenen Goldadern zu finden ist. Von daher verschlossen, ja. Und dann haben wir einen anderen Ausdruck in Vers 17 am Schluss. Noch sie gegen ein Gerät aus gediegenem Gold eintauschen. Jetzt nicht einfach geläutertes Gold, sondern gediegenes Gold. Und das ist das Wort Paz. Und das ist eigentlich genau das Wort, das wir kennen in dem Namen von einem der drei Freunde. Eliphaz, ja? Eliphas, also der letzte Teil, Phas oder Pass, das bedeutet, ist dieses Wort hier, gediegenes Gold. Eliphas heißt, mein Gott ist gediegenes Gold. Und da wird klar, dass also Gold in der Bibel eine geistliche Bedeutung hat und auf die Herrlichkeit Gottes hinweist. Und das kann man übrigens sagen von all den diesen wertvollen Stoffen aus dem Erdinnern, die hier erwähnt werden, dass alle in der Bibel eine Symbolik haben, die hinweisen auf die Herrlichkeit Gottes. Und darum ist es interessant, er sagt also, der Mensch sucht und er hat sogar eben das scheinbar undurchdringbare Erdinnere ergründet und wunderbare Dinge gefunden. Aber die Weisheit hat er dort nicht gefunden. Wo findet man die Weisheit? Aber man muss doch sagen, das, was er dort drin gefunden hat, weist wenigstens in der Symbolik hin auf die Herrlichkeit Gottes. Also Gott hat all diese Elemente und Mineralien geschaffen, in diese Schöpfung hineingelegt, um uns zu zeigen, wie wichtig es wäre, den Herrn zu suchen und seine Herrlichkeit. Ja, also wenn man diese Energie aufwendet, die Menschen aufwenden, um eben an Gold, an Silber, an Edelsteine heranzukommen, wenn man das aufwenden würde, um den Herrn zu finden und seine Weisheit, ja, dann wohl uns. Ja, und dann haben wir noch einen weiteren Ausdruck. Ich muss noch erklären, Pas geht zurück auf eine Wurzel, die ausdrückt Abgetrenntes. Also, das ist ja das Besondere beim Gold, dass es im Gegensatz zu anderen Elementen eben Mühe hat, sich zu verbinden. Und darum kann man das Gold in einer reinen Form finden, wie das eben beim Kupfer gar nicht möglich ist. Ja, dort sieht man das ständig, dass es oxidiert ist. Ja, also gerade in Timna sieht man eben in den Felsen immer diese grünen Spuren. Und das ist natürlich Kupfer, das mit Sauerstoff eben eine Verbindung eingegangen ist, oxidiert hat. Ja, und aber das Gold ist eben so ein abgetrenntes Element. Das wird durch Pas ausgedrückt. Und dann schließlich noch in Vers 19, nicht kann man ihr gleichstellen den Topas von Äthiopien, mit feinem Gold, also jetzt nicht geläutetes Gold, nicht gediegenes Gold, sondern feines Gold. Und die Elberfelder hat also versucht, diesen Ausdruck Ketem nochmals anders zu übersetzen. Und so im Deutschen eben auch diese Vielfältigkeit der Ausdrücke zum Ausdruck hinüberzubringen. Also was im Deutschen da immer zwei Wörter sind, ist im Hebräischen ein Wort. Das heißt hier Ketem und das heißt Verborgenes. Und so verborgen ist die Weisheit Gottes. Und darum die Frage, wo ist ihre Stätte? Wie kommt man da hin? Ja, jetzt habe ich ein bisschen vorausgegriffen. Wir sind ja stehen geblieben beim Saphir in Vers 6. Und hier muss man erklären, der Saphir da in der Bibel, es ist nicht der gleiche Stein, den wir heute mit Saphir bezeichnen. Das ist ein bisschen ein Problem, gerade bei den Edelsteinen. Im Lauf der Zeit haben die auch ihre Bedeutung gewechselt. Also die gleichen Wörter wurden im Lauf der Zeit verschieden verwendet. Ein anderes nützliches Beispiel aus dem Neuen Testament, der Jaspis in Offenbarung 4 und Offenbarung 21 wird beschrieben als kristallhell. Aber der Jaspis, also das, was man heute als Jaspis bezeichnet, das ist ein Halbedelstein, der ist überhaupt nicht durchsichtig. Aber mit dem Jaspis vor 2000 Jahren wird in der Bibel bezeichnet der Diamant, der herrlichste aller Edelsteine. Und wird benutzt eben auch als ein Bild der Herrlichkeit Gottes. Ist auch das härteste Material. Auf der Erde werden ja Materialien in Kategorien eingeteilt von 1 bis 10. 10 ist das härteste und das ist eben Diamant. Und darum kann man Diamant nicht mit Stahl schleifen oder irgendwas, sondern man schleift Diamant mit Diamant. Ja, und das geht. Aber eben, es ist das härteste. Und warum wird Gott eben verglichen mit dem Jaspis in Offenbarung 4, der eben der Diamant ist? Weil er der Höchste ist. Und er bestimmt, was ist richtig und was ist falsch. Und das ist nicht eine Sache der political correctness, die entscheidet, das darf man nicht, das kann man sagen, das kann man nicht sagen. Das ist so wie eine Eintagsfliege, möchte man fast sagen. Die Moral von den Menschen erfunden, die wechselt dauernd. Und plötzlich verurteilt man die Generation vorher für Dinge, die sie als völlig normal angeschaut haben. Aber Gott bestimmt das, was ewig gültig ist. Und darum wird er verglichen mit dem Diamant. Ja, also einfach das, um zu erklären, die Ausdrücke ändern sich im Lauf der Zeit. Und noch etwas Schwieriges, auch lokal, also von Ort zu Ort, wurde der gleiche Ausdruck je nachdem unterschiedlich eingesetzt. Und das ist natürlich ein Riesenproblem, wenn man all die vielen Stellen über Edelsteine, das ist ja nur ein Kapitel aus dem Alten Testament, aber wir haben noch viel mehr, wo über Edelsteine gesprochen wird. Und dann auch im Neuen Testament, man denke nur an das Neue Jerusalem in Offenbarung 21 mit den 12 Edelsteinen auf den Fundamenten. Das ist etwas Schwieriges für Bibelübersetzer. Und ich habe ja die Revision der tadschikischen Bibel beraten, gerade so für schwierige Übersetzungsfragen. Und da erinnere ich mich, war einmal in Tadschikistan extra, um zu beraten, wie soll man die Edelsteine übersetzen. Ja? Und dann fragt mich der Übersetzer, ja, also wir haben da im Tadschikischen noch ein Wort, das bedeutet eigentlich rot und so weiter, und könnte man das verwenden für diesen Edelstein? Und ich habe gesagt, ja, doch, weil zum Beispiel der Sardis, das ist ein roter Stein, das Wort Sard heißt eben im Altgriechischen rot, und ja, das könnte passen, aber eben da muss man aufpassen und so weiter. Und es gibt einige Namen, die sind eigentlich ganz einfach, die sind immer gleich geblieben. Zum Beispiel das Smaragd, dieser grasgrüne Edelstein, das ist zum Beispiel kein Übersetzungsproblem. Und manche andere, aber dann gibt es gewisse, die sind ein Problem, und gerade der Saphir. Das ist nämlich nicht das, was wir heute als Saphir bezeichnen. Weiß gerade jemand, wie man den nennt? Wie, sagst du? Vielleicht ist es ein anderer Name, den kenne ich aber nicht. Jemand hat gesagt, Lapis Lazuli. Ist das der gleiche? Eben ein anderer Ausdruck. Nicht? Ich habe es gar nicht richtig verstanden. Ach so. Nein, das ist der Lapis Lazuli. Und das Typische ist, der hat so goldene Punkte drin. Sieht man das? Und das sagt Hiob so, ihr Gestein ist der Sitz des Saphirs und Goldstaub ist darin. Und so ergibt eben der Lapis Lazuli so den Eindruck von dem Abendhimmel, ja, und den Sternen, die am Firmament erscheinen. Und der Saphir wird eben wiederholt in der Bibel verwendet für die Herrlichkeit des Himmels. Also er weist ganz besonders hin auf den Sohn Gottes, der vom Himmel her gekommen ist in diese Welt. In Johannes 16, Vers 27 sagt der Herr Jesus, ich bin von dem Vater ausgegangen und bin in diese Welt gekommen. Und wiederum gehe ich aus dieser Welt zum Vater. Also er war beim Vater von Ewigkeit her und kam aus dem Vaterhaus in die Welt, wurde Mensch und ging dann als Mensch wieder zurück in die himmlische Herrlichkeit. Und das wird ganz besonders symbolisiert durch den biblischen Saphir, den Lapis Lazuli. Ja, und dann Vers 7 sagt Hiob, liest du nochmals, Sven, Vers 7 und auch 8.
Ein Pfad, den der Raubvogel nicht kennt und den das Auge des Habichts nicht erblickt hat, den die wilden Tiere nicht betreten und über den der Löwe nicht hingeschritten ist.
Ja, also der Mensch hat es geschafft, ins Erdinnere vorzudringen. Und Hiob bewundert das. Er sagt, Raubvögel, die kennen diese Dinge nicht, obwohl sie ja so scharfe Augen haben, ja? Und ich meine, es gibt Vögel, die, wie zum Beispiel der Geier, die können auf 100 Meter, könnten die eine Zeitung lesen. Ja, wenn man berechnet ihre Sehstärke, das würde entsprechen, wenn wir von 100 Metern eine Zeitung lesen könnten. Fantastisch, ja? Und ich meine, es ist ja schon sehr schwierig im Zug, ja, wenn man nichts hat und der hat einen interessanten Artikel nebendran, ja. Und ja, geht irgendwie doch nicht, ja. Aber wäre jetzt interessant gewesen, nur der Titel ging. Aber der, unter den Geiern und den Raubvögeln gibt es also fantastische Sehfähigkeit. Aber Hiob sagt, diesen Pfad im Erdinneren hat der Raubvogel nicht erkannt. Und das Auge des Habichts nicht erblickt. Und weiter sagt er, und auch so majestätische Tiere wie der Löwe, den die wilden Tiere nicht betreten, über den der Löwe nicht hingeschritten ist. Der Löwe hat so etwas Majestätisches, ja, Königliches. Und darum symbolisiert er ja in der Bibel das Königliche und Mächtige, aber Löwen wissen nichts von diesen Geheimnissen des Erdinnerns. Und dann kommt eben Vers 9 und 10, das haben wir studiert, wo wieder der Bergbau beschrieben wird. Und dann haben wir noch in Vers 11 gelesen, und Verborgenes zieht er hervor an das Licht. Eben solche Reichtümer aus dem Herzen der Erde, wie diese Edelsteine hier auf dem Bild. Und dann kommt die Frage, aber, und das haben wir am Anfang bezeichnet als Kernfrage in diesem Kapitel, aber die Weisheit, wo wird sie gefunden? Und wo ist die Stätte des Verstandes? Und dann sagt Hiob, kein Mensch kennt ihren Wert. Also kein Mensch kann wirklich ausdrücken, wie wertvoll es ist. Wenn Gott uns seine Weisheit gibt, dass man das richtig einschätzen kann, da verblasst alles, alle Reichtümer hier auf der Erde. Und darum sagt er, kein Mensch kennt ihren Wert. Man kann die Weisheit Gottes nicht überschätzen. Und dann sagt er, und das ist eine Enttäuschung, und im Land der Lebendigen wird sie nicht gefunden. Ja, sogar bei seinen weisen Freunden hat er gesehen, sie können nicht die Wege Gottes und die Weisheit der Wege Gottes erklären. Und dann sagt er in Vers 14, die Tiefe spricht, sie ist nicht in mir. Ja, das Meer spricht, sie ist nicht bei mir. Das Wort Tiefe, wo kommt das zum ersten Mal in der Bibel vor? Ein Wort, das immer wieder vorkommt und der deutsche Leser hat manchmal Mühe damit. 1. Mose 1, Vers 2, ja? Nachdem es heißt, im Anfang schuf Gott den Himmel und die Erde, heißt es dann, und die Erde war oder wurde wüst und leer, Tohu wa Wohu, Wüstheit und Leere, und Finsternis lag über der Tiefe. Und das ist Tehom, das ist dieses Wort. Und bezeichnet dort in 1. Mose 2 den Urozean, Denn der Planet wird ja im Schöpfungsbericht am Anfang beschrieben, vollständig mit Wasser bedeckt. Erst am dritten Tag kommt es ja zu einer Auffaltung der unterseeischen Kontinentalkruste und dann erscheint das Festland, ja, der Kontinent. Im Hebräischen heißt es, oder was steht in der Bibel? Das Trockene soll erscheinen. Das klingt natürlich auf Deutsch etwas eigenartig, aber das hebräische Wort Yabasha, das benutzt man heute in Israel ganz normal für das Festland. Kontinent ist Yabasha, das Trockene. Ja, so erscheint das. Und dann wird also klar, die Erde war vollkommen bedeckt von Wasser. Und das wird bezeichnet in der Bibel mit Tehom. Wobei das Wort von der Herkunft her bezeichnet eine unruhig rauschende Wassermenge. Also es bezeichnet wirklich den Ozean den Urozean in seiner Unruhe. Und darum haben wir hier beide Ausdrücke. Einmal die Tiefe spricht, sie ist nicht in mir, die Weisheit. Und das Meer, aber das ist einfach ein anderer Ausdruck für das Gleiche, und das Meer spricht, sie ist nicht bei mir. Also man könnte in die Meerestiefen hinuntergehen, auf 4000 Meter, 5000 oder am besten noch in den Mayamne-Graben. Wie tief? 11.812 Meter. Ja. Und was findet man dort unten? Man findet noch Leben. Das war ja schon eine Überraschung. Dort unten, in der ewigen Finsternis, ja, die schon viel, viel weiter oben beginnt, findet man noch Lebewesen, die es dort aushalten. Also fast nicht zu fassen. Ja, aber die Weisheit wird man im Mayamne-Graben nicht finden. Und dann sagt Hiob, liest du nochmals weiter. Übrigens muss ich noch hinzufügen, die Tiefe und das Meer spricht. Ja, geht man einige Dutzend Kilometer noch in den Süden von Timna, dann ist man am Roten Meer. Ja, also die Tiefe, das war auch etwas, was Hiob aus seiner Nähe kennen konnte. Ja, liest du noch weiter, Vers 15 und 16.
Geläutertes Gold kann nicht für sie gegeben und Silber nicht dargewogen werden als ihr Kaufpreis. Sie wird nicht aufgewogen mit Gold von Ophir, mit kostbarem Onyx und Saphir.
Danke. Also, wieder wird das Gold erwähnt. Man kann das nicht vergleichen mit der Weisheit, eben weil das Gold nur ein Hinweis ist auf die Herrlichkeit und Weisheit Gottes. Und dann haben wir hier weiter erwähnt den Onyx. Das ist dieser Stein. Und das war ja auch der Edelstein, der verwendet wurde später in der Zeit von Mose für die Schulterstücke des Hohenpriesters. Und da wurden die Namen der 12 Stämme Israels eingraviert, in Siegelstecherei. 6 hier, 6 hier. Und der Hohepriester sollte das Volk Gottes, in den Augen Gottes, wertvoll, wie ein Edelstein, das Volk Gottes auf seinen Schultern vor Gott tragen, wenn er ins Heilige hineinging. Und das sollte symbolisieren, das Volk Gottes ist für Gott unvergesslich. Wenn der Hohepriester im Heiligtum ist, ständig werden die Namen in der Gegenwart Gottes gezeigt. Ja, und wenn man denkt, im Neuen Testament wird der Jesus im Hebräerbrief 10-mal Hohepriester genannt. Und der Hebräerbrief zeigt, dass der Herr Jesus für die Erlösten heute betet beim Vater und nicht Maria betet. Das sagt die Bibel nirgends. Aber der Sohn Gottes betet und trägt gewissermaßen das ganze Volk Gottes auf seinen Schultern. Aber eben, auch dieser kostbare Onyx kann nicht aufgewogen werden und auch nicht Saphir noch einmal. Aber vorher hatten wir noch einen Ausdruck, Gold von Ophir. Ein Ausdruck, den man immer wieder findet in der Bibel, für eine ganz auserlesene Fundstätte des Goldes. Und übrigens hat man das auch außerbiblisch belegen können. Man hat eine Scherbeninschrift gefunden, wo ein Betrag von Gold von Ophir erwähnt wird. Außerbiblisch. Und dieses Ophir, da haben viele herumgerätselt, wo ist das? Und es wurde viel spekuliert, bis hin nach Peru. Ja, das heißt ja in 1. Könige und 2. Chroniker, dass Salomo eine ganz wichtige Flotte hatte mit Schiffen der Phönizier, eine Tarsis-Flotte nennt man das, und die gingen weg, holten Gold und kamen dann nach Jahren wieder zurück. Ja? Und da wird gesagt, dass sie ihm regelmäßig Gold von Ophir geholt haben. Und effektiv kann man Ophir identifizieren mit der Südküste von Indien. Also das ist das schönste Indien. Diese Gegend dort von Kerala, ja. Das ist auch der Ort, wo die guten Gewürze herkommen aus Indien. Und das ist das Ophir. Und schon fantastisch, wenn man denkt, auch in dieser Zeit waren schon handelsmäßig solche Kontakte vorhanden. Und wie gesagt, Hiob lebte im heutigen Südjordanien. Ja, und dann liest du noch weiter, Vers 17.
Gold und Glas kann man ihr nicht gleichstellen, noch sie eintauschen gegen ein Gerät von gediegenem Golde.
Jawohl, hier wird auch noch das Glas erwähnt. Das ist natürlich für uns nicht mehr so etwas Besonderes wie im Altertum. Da war Glas eben von ganz ausnehmender Bedeutung. Ja, und darum wird das hier auch erwähnt von Hiob. Und weiter, Vers 18.
Korallen und Kristall kommen neben ihr nicht in Erwähnung, und der Besitz der Weisheit ist mehr wert als Perlen.
Ja. Ja, und auch da ist es interessant, jetzt spricht er über Korallen. Aber gerade in seiner Nähe, nämlich bei Elat am Roten Meer, dort haben wir eines dieser wunderbaren Korallenriffe. Und ja, bis heute werden diese Naturreservate ganz besonders geschätzt. Und gerade in einer Zeit, wo eben ökologisch so viel kaputt geht, ja, muss man eben Sorge haben an diesen Korallenriffen. Und jetzt erwähnt er aus dem Meer, dass er sagt, bei mir ist die Weisheit nicht. Aber da gibt es diese wunderbaren Korallenriffe. Also, wenn man mal die Gelegenheit hat, in Elat zu tauchen, man muss gar nicht groß runtergehen. Das reicht mit einer Taucherbrille und Schnorchel oben und dann diese Korallen anschauen. Und wer will, kann auch noch mit Delfinen dort schwimmen. Es gibt nämlich heute einen Bereich, wo die freilebenden Delfine freiwillig in einen Bereich hineinkommen können. Und das, wenn sie Kontakt haben wollen mit Menschen. Und da kann man also mit Delfinen da tauchen. Ist einfach wichtig, man darf sie nicht berühren. Und ganz besonders nicht die Mütter. Also sonst muss man damit rechnen, dass ein Delfin im Bauch hat, ja? Ja, haben wir ausprobiert. Das ist dieses wunderbare Rote Meer, ganz in der Nähe von Hiob. Und dann erwähnt er auch Kristall. Ja, da können Schweizer einiges darüber sagen. Ein Land von Kristallen. Ja, aber eben Hiob sagt, auch das kommt der Weisheit nicht gleich. Und dann erwähnt er noch etwas, was manche Leute lieben. Der Besitz der Weisheit ist mehr wert als Perlen. Ja, die Perle hat schon eine Bedeutung in der Bibel. Wenn man denkt an das wunderbare Gleichnis in Matthäus 13, wo der Herr Jesus den Herrn Jesus vergleicht mit einem Kaufmann, der schöne Perlen suchte, und als er eine sehr kostbare Perle gefunden hat, war er bereit, alles herzugeben. Und so ist der Herr Jesus gestorben für die Gläubigen der Gemeinde, die eben mit der Perle hier verglichen wird. Und insbesondere eben die Gläubigen der Gemeinde aus den Heidenvölkern, die ja der größte Teil ausmachen der Gemeinde, die besteht aus gläubigen Juden und Nichtjuden. So lehrt es Epheser 2. Aber der größte Teil ist eben der Anteil an Menschen aus den heidnischen Völkern. Und die heidnischen Völker werden in der Bibel, in der Symbolsprache der Bibel, verglichen mit dem Meer. Jesaja 17, 12 und 13. Und so sprechen die Perlen ganz besonders eben von den Gläubigen aus den Heidenvölkern, die heute zur Gemeinde gehören. Und der Herr Jesus war bereit, alles zu zahlen und sich selber hinzugeben für die Gemeinde. Die Gläubigen aus Israel werden dann besonders vorgestellt in Matthäus 13 in dem Gleichnis von dem verborgenen Schatz im Acker, im Kontrast zum Meer. Ja? Also so viel zu den Perlen, aber wir gehen weiter, Vers 19.
Nicht kann man ihr gleichstellen wie Topas von Äthiopien, mit feinem Golde wird sie nicht aufgewogen.
Ja, jetzt erwähnt er noch den Topas von Äthiopien. Äthiopien, hebräisch Kusch, ist in der Bibel immer das Land südlich von Ägypten. Also eigentlich bezeichnet es in erster Linie das Gebiet, das wir heute Sudan nennen. Ja? Aber das Wort Kusch dann im erweiterten Sinn kann auch das Äthiopien bezeichnen, wie wir es heute kennen. Und eigentlich nach der Bibel stammen alle Schwarzafrikaner von Kusch ab, der aus der Linie von Ham hier kam. Und eben über das Gebiet von Sudan haben die sich dann ausgebreitet bis nach Südafrika. Kusch heißt übrigens im Hebräischen schwarz. Und über diese Linie sind die Schwarzen gekommen. Ja, wenn man in Afrika das Wort verkündigt, dann die Afrikaner wollen wissen, woher kommen wir? Und warum sind wir schwarz? Ja? Und da muss man das anhand der Bibel erklären. Und die sind sehr dankbar, wenn man ihnen dann auch erklären kann, ja, eben, in der Bibel seid ihr erwähnt, in 1. Mose 10, über die Linie von Ham und dann Kusch. Und das war ein Bruder von Mitzrayim. Mitzrayim ist heute das Wort für Ägypten. Und auch später in der Bibel für Ägypten, das heißt Mitzrayim. Und auf Arabisch heute heißt Ägypten Masr. Ja, es gibt auch den Familiennamen El Masri, das heißt der Ägypter. Ja? Masr hängt zusammen mit Mitzrayim. Über diese Linie wurde Ägypten besiedelt nach der Sintflut und eben Kusch dann südlich, Sudan, und die haben sich dann weiter ausgebreitet. Aber hier erwähnt nun Hiob den Topas von Äthiopien. Und das ist dieser Stein hier. Der Topas wird auch genannt Olivin. Und es gibt verschiedene Varietäten, aber diese hat man in früheren Zeiten woher geholt? Natürlich noch nicht aus Burma wie heute. Oder es gibt verschiedene andere Länder, zum Beispiel auch im Reservat der Apache-Indianer in den USA holt man heute auch. Aber der Fundort par excellence in der zurückliegenden Vergangenheit war die St. Johannes-Insel. Im Roten Meer. Die Araber nennen sie Sebergat, Sebergat, und das heißt Topas. Die Topasinsel, ja. Und im Altertum hat man sie auch genannt die Insel Topazos. Und das kommt, das Wort Topazos kommt übrigens von einem Wort im Griechischen, das heißt suchen. Also es ist der Stein, nach dem man sucht. Und die Insel, die St. Johannes-Insel, gehört übrigens heute zu Ägypten, aber sie ist ganz nahe in dem Bereich der Grenze zwischen Sudan und Ägypten. Die war von den Schiffsleuten eben im Altertum nicht gut bekannt. Und wer eben wusste, wo diese Insel ist und wo man eben in den Felsspalten den Topas findet, die sahen sich als die Glücklichen. Und das ist eben dieser Topas von Kusch, der hier erwähnt wird. Aber auch dieser wunderbare Stein ist nicht gleichzustellen. Aber in Offenbarung 21 wird der Topas, und zwar eben mit diesem Wort, jetzt nicht das hebräische Wort von hier, sondern das griechische Wort Topas, wird Topazion, wird verwendet in Offenbarung 21. Also das ist der Suchstein. Und wenn man daran denkt, wie es in Jeremia 29 heißt, wenn ihr mich von ganzem Herzen suchen werdet, so werde ich mich von euch finden lassen. Ja? Also wer wirklich nach dem Herrn Jesus sucht mit ganzem Herzen, nach Gott sucht, der wird ihn finden. Das ist ja auch die Bedeutung. Wer sucht, der findet. Das hat nichts zu tun mit einem Bleistift. Es ist so übel, wenn das in der Schule verwendet wird. Ein Schüler hat da etwas verloren und der Lehrer sagt, ja, wer sucht, der findet. Nein, das hat nichts mit so Billigem zu tun, sondern es geht wirklich darum, wer sucht, wer Gott sucht, seine Wahrheit und auch seine Weisheit sucht, der wird sie finden. Aber eben von ganzem Herzen. Und da ist eben auch der Topas nur ein Hinweis, symbolisch auf diese Weisheit. Und darum kommt Hiob zur Kernfrage, Vers 20, die Weisheit nun, woher kommt sie? Und wo ist die Stätte des Verstandes? Und er betont nochmals, liest du, Sven, Vers 21
denn und 22. Denn sie ist verborgen vor den Augen aller Lebendigen und vor den Vögeln des Himmels ist sie verhüllt. Der Abgrund und der Tod sagen, mit unseren Ohren haben wir ein Gerücht von ihr gehört.
Ja, also nochmals betont er, nicht nur die Raubvögel im Allgemeinen und der Habicht im Speziellen, Vers 7, sondern überhaupt die Vögel des Himmels. Sie sehen das nicht. Und da muss man vielleicht noch daran denken, gerade wenn die Bibel über Vögel des Himmels spricht, Hiob lebte an einem ganz interessanten Ort, wenn es geht um Vögel. Warum? Zugvögel. Ja, ein großer Teil der Zugvögel, die im Frühjahr aus Afrika zurückkommen nach Europa, die gehen nicht, ein Teil geht ja, über das Mittelmeer, aber da stürzen manche ab auf dieser langen, gefährlichen den lang gefährlichen Flug, übrigens in beide Richtungen, wenn sie zurückgehen und wenn sie im Herbst nach Afrika gehen. Aber manche nehmen die Landbrücke. Das Land Israel ist ja einzigartig geografisch situiert als Landbrücke zwischen den Kontinenten Afrika, Asien und Europa. Und so fliegen die über die Landbrücke Israel. Und darum, also gerade am Land Uz vorbei, zweimal im Jahr eine halbe Milliarde Vögel. Also nach den heutigen Zahlen. Fantastisch. Also darum, wer Vögel beobachten will, der muss dorthin gehen. Und Hiob sagt, die Vögel des Himmels, ihnen ist das auch verhüllt. Hier geht es jetzt nicht um verhüllt, was im Erdinnern ist. Das ist ja der Gedanke von Vers 7. Aber hier geht es darum, ihnen ist nicht klar, wo man die Weisheit finden kann. obwohl die da als fliegende Lebewesen eine Übersicht haben, sie wissen es auch nicht. Und dann kommt ein ganz eigenartiger Vers. Der Abgrund und der Tod sagen, mit unseren Ohren haben wir ein Gerücht von ihr gehört. Nun, das Wort Abgrund hier, das hatten wir auch schon im Buch Hiob. Das ist ein schreckliches Wort. Mag sich noch jemand erinnern, was wir dort gesagt haben? Was? Ja, sagst du. Abaddon. Und das heißt der Ort der Verlorenheit. In Offenbarung 9 ist das ein Name für den Teufel. Der wird Abaddon genannt, auf Hebräisch heißt es dort, und auf Griechisch heißt er Apollyon. Und das heißt genau das Gleiche auf Griechisch. Aber Johannes erwähnt beide Ausdrücke im griechischen Text, den hebräischen Namen und die griechische Übersetzung. Also der Abgrund, das ist der Ort, wo die Menschen hingehen, die während ihres Lebens die Gnade Gottes nicht in Anspruch genommen haben und ihre Schuld vor Gott nicht bekennen wollten, die keine Umkehr, keine Bekehrung in ihrem Leben vornehmen wollten. Und Johannes 3, Vers 16 sagt, denn also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gab. Also dieses Angebot gilt nicht nur einem Teil der Menschheit, sondern der ganzen Welt. Die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren gehe, sondern ewiges Leben habe. Und verloren gehen meint, dass man eben an den Ort Abaddon kommt nach dem Tod. Und hier geht es also wirklich um den Ort, wo die Verlorenen hinkommen nach dem Tod. Nicht die Erlösten. Wo kommen die Erlösten hin?
Paradies.
Woher siehst du das so klar, dass man ins Paradies kommt nach dem Tod als bekehrter Mensch?
Lukas 16, Vers 19 bis 31.
Ja, in Lukas 16 haben wir die Geschichte von dem reichen Mann und dem Lazarus. Und dort kommt aber das Wort Paradies nicht vor.
Johannes 19. Heute wirst du mit mir im Paradies
sein. Ja, Lukas 23, Vers 43. Heute wirst du mit mir im Paradies sein, sagt der Herr Jesus diesem Verbrecher, der im letzten Moment am Kreuz noch zur Umkehr kam. Zuerst hat er gelästert wie der Kollege. Und darum sagt Matthäus, dass sie beide gelästert haben. Aber Lukas berichtet dann, wie im Verlauf der Zeit am Kreuz eine Umkehr stattfand. Und der Herr Jesus konnte sagen, heute wirst du mit mir im Paradies sein. Aber, Gamine, du hast noch erwähnt Lukas 16. Dort kommt aber nicht der Ausdruck Paradies vor.
Abraham schon.
Aber, genau, der arme Lazarus, ein wahrer Gläubiger, der ein ganz schlechtes Leben hatte. Ja? Also die Rechnung der drei Freunde, jemand, der ein wahrer Gläubiger ist, dem kann es nicht so übel gehen im Leben. Ist falsch. Das Neue Testament sagt auch, dass dieser Lazarus so elend war in diesem Leben, aber dann wurde er gebracht in den Schoß Abrahams. Und der Schoß Abrahams ist ein normaler Ausdruck, damals im Judentum, findet man auch in der rabbinischen Literatur, ist ein anderes Wort für Paradies. Und gerade in Lukas haben wir also Kapitel 16, Schoß Abrahams und dann Lukas 23, das Paradies, ist gleichbedeutend. Ja, André?
Ist das gleiche Abaddon wie 2. Petrus 2, 4, der tiefste Abgrund?
In 2. Petrus 2, Vers 4, dort haben wir natürlich einen griechischen, genau, Grundtext. Und dort sagt Petrus, dass er Engel, die gesündigt haben, und er meinte die ganz besondere Klasse von Engel, die noch weiter gingen als die Dämonen sonst, nach 1. Mose 6, die sich sexuell mit Menschen verbanden. Und die wurden in den tiefsten Abgrund geworfen. Und das Wort dort ist Tartaro, das heißt in den Tartarus hinabwerfen. Und der Tartarus ist in der Tat ein anderes Wort für den Ort Abaddon. Und wird auch genannt Abyssos. Und das wird dann in der Elberfelder jeweils übersetzt mit Abgrund. Zum Beispiel in Offenbarung 20, der Ort, wo der Teufel gebunden wird, 1000 Jahre, bevor er dann in den Feuersee geworfen wird, der heißt Abyssos. Und in Römer 10 sieht man, dass Abyssos benutzt wird im Sinn von Totenreich und wird parallel benutzt mit Hades. Also Hades wird in der Bibel verwendet sowohl für die Erlösten, dann ist das der Zustand des Todes, aber im Paradies. Und für die Verlorenen ist es der Ort der Qual, wie es in Lukas 16 genannt wird. Es ist der Abaddon, es ist der Abyssos und in Lukas 16 wird er auch genannt Hades, aber eben der traurige Hades und Tartarus. Ja, das ist also alles örtlich identisch. Und nun ist es hier sehr erstaunlich, dass Hiob also auf den Ort der Verlorenheit hinweist. Der Abaddon und der Tod sagen, mit unseren Ohren haben wir ein Gerücht von ihr gehört. Wir wissen etwas von Weisheit. Und wenn wir das aufschlagen in Markus 16, dann könnte es einem richtig schaudern. Es ist eben so, unmittelbar nach dem Tod gibt es keine Atheisten mehr. Lukas 16, liest du uns vor, Sven, Vers 23. Also 22 am Schluss, es starb.
Markus 16.
Lukas.
Ah, Lukas, Entschuldigung.
Verzeihung. Ja, ja, ja. Lukas 16, 22 am Schluss, es starb.
Er starb aber auch der Reiche und wurde begraben. Und in dem Hades seine Augen aufschlagend, als er in Qualen war, sieht er den Abraham von ferne und Lazarus in seinem Schoße.
Ja, er ist am Ort der Verlorenheit und hat Sichtverbindung mit dem Paradies. Und kann sogar mit Abraham kommunizieren. Höchst erstaunlich. Und dann heißt es aber hier, im Hades seine Augen aufschlagend. Also er hatte sie zu, eigentlich das ganze Leben hindurch war er blind. Und am Ort der Verlorenheit ist es eigentlich klar. Und er bittet Abraham, jemand aus den Toten soll doch zurückkehren und seine Brüder warnen. Der weiß mehr, als er vorher wusste. Ein bisschen von der Weisheit. Aber es ist zu spät. So schrecklich. Es gibt kein Zurück mehr. Es ist dem Menschen gesetzt, einmal zu sterben, danach das Gericht. Hebräer 9, 27. Aber dort gehen ihnen die Augen auf. Das ist so schrecklich. Muss man sich mal vorstellen. Einer sprengt sich in die Luft und tötet ganz viele Leute irgendwo in einem Einkaufszentrum und er denkt, dadurch komme ich ins Paradies. Ach, woher? All diese Selbstmordattentäter, Shahid nennt man die, Märtyrer, denen sind die Augen jetzt offen. Und die wissen, dass sie auf der falschen Seite sind. Das ist schrecklich. Und so sagt also der Abgrund, wir haben mit unseren Ohren ein Gerücht von ihr gehört. Das ist nicht der Ort der Weisheit. Aber sie wissen jetzt, was richtig war. Und dann, Vers 23, Gott versteht ihren Weg. Jetzt haben wir nicht nur eben die Frage, sondern hier die Antwort. Wo findet man die Weisheit? Gott versteht ihren Weg, wie man zur Weisheit kommt. Und er kennt ihre Städte. Denn er schaut bis zu den Enden der Erde und den ganzen Himmel sieht er. Gott kennt die ganze Erde, das ganze Festland. Er kennt auch alle Menschen. Weiß genau, wo wir stehen, was wir denken, was uns beschäftigt, was uns Not macht, was uns freut. Er weiß alles. Er weiß alles. Bei ihm ist das vollkommene Wissen. Und darum wird Gott genannt, der Gott des Wissens, in dem schönen Gebet von Hannah, 1. Samuel 2. Und dann spricht Hiob über die Schöpfung und erklärt, dort in der Schöpfung ist die Weisheit Gottes sichtbar geworden. Das ist ganz im Anschluss oder im Zusammenhang mit Römer 1, Vers 20, wo der Apostel Paulus sagt, dass die Heidenvölker dieser Welt, die können Gott erkennen durch ihren Verstand. Denn das Unsichtbare und die Göttlichkeit wird sichtbar in den Werken, in der Ordnung, in den Naturgesetzen. So kann man Gott erkennen, diesen Gott, der in der Schöpfung seine Weisheit geoffenbart hat. Und da sind vier Dinge, die erwähnt. Als er, bei der Schöpfung, dem Wind ein Gewicht bestimmte. Und zweitens, die Wasser mit einem Maß abwog. Als er dem Regen ein Gesetz bestimmte. Und eine Bahn dem Donnerstrahl, dem Blitz. Da sah er sie und tat sie kund. Er setzte sie ein und durchforschte sie auch. Also in der Schöpfung wurde Gottes Weisheit offenbar. Und er erwähnt ganz speziell, Gott hat der Luft, dem Wind, ein Gewicht bestimmt. Aber in der Naturwissenschaft oder überhaupt in der Wissenschaft, in der Philosophie, bis in die Zeit von Evangelista Torricelli, 1608 bis 1647, meinte man, Luft sei gewissermaßen nichts, hat kein Gewicht. Wie soll es auch, Luft? Kein Gewicht. Und er hat als italienischer Mathematiker und Physiker das Barometer erfunden und konnte beweisen, natürlich hat das ein Gewicht. Also ein Kubikmeter hat ungefähr welches Gewicht? Ein Kilogramm, ungefähr. Ungefähr ein Kilogramm. Und dann sagt Hiob, und die Wasser mit dem Maß abwog. Also auch dem Wasser, H2O, hat Gott auch ein bestimmtes Maß zugeteilt. Und dort ist ein Kubikmeter ungefähr. Ja. Eine Tonne? 1000 Kilo. Also ist ungefähr das Verhältnis von 1 zu 1000. Von Gott festgelegt. Und Wind, Luft, Atmosphäre und Wasser, das sind ja zwei Gebiete, die man in der Naturwissenschaft besonders gerne erforscht. Ja, in der Wissenschaft der Atmosphärenerforschung und in der Hydrologie. Das ist ja ein spezielles Studiengebiet, wo es geht um die Eigenschaften des Wassers und die Form, die das Wasser annehmen, die Form, die das Wasser annehmen kann, auch die Fließmöglichkeiten des Wassers, so etwas Wunderbares. Es hat alles der Schöpfer hineingelegt und hat das genau festgelegt. Und nun sehen wir, vor über 4000 Jahren und biblisch belegt, die Luft hat ein Gewicht und die Naturwissenschaft hat Jahrtausende Verspätung gehabt, bis man feststellte, natürlich hat das ein Gewicht. Und gut, ein Kubikmeter, das ist ja etwas, ein Kilo. Aber wenn ich hier stehe, auf einem Quadratmeter, habe ich ja da eine rechte Luftsäule über mir, ja? Und wenn man das berechnet bis zur Stratosphäre hinauf, also in den oberen Teilen der Atmosphäre, dann gibt es ein Gewicht von 10.000 Kilo. Das ruht auf mir. Kein Problem. Kein Problem. Es ist genau der Druck, der richtig ist. Ja? Wir hätten ein Problem, wenn wir im Vakuum sind. Ja, dann hätten wir einen Überdruck da. Aber so ist es genau recht und wir fühlen uns wohl. Gott hat den Planeten genau so eingerichtet, dass es genau stimmt für das Leben. Und dann heißt es weiter, er hat dem Regen ein Gesetz bestimmt. Wir werden dann später in Hiob 38 auf den Regen kommen. Und schon vorher, 37, Elihu spricht darüber, Gott spricht darüber, über die Wunder des Regens. Und Elihu spricht darüber, wie das Wasser verdunstet und dann Wolken bildet und wie dann eben die Tropfen sich verdichten und dann kommen sie als Regen. Genau das, was wir heute wissen über die ganze Querverbindung von Hydrologie und Atmosphärenforschung. Das hängt ganz direkt zusammen, weil es da einen Kreislauf gibt. Und darum erwähnt das hier Hiob, diesen Zusammenhang. Und dann etwas ganz Besonderes in Verbindung mit Regen und Wasser und Luft, wenn es dann zum Gewitter kommt. Und er sagt, Gott hat dem eine Bahn gemacht, dem Donnerstrahl. Und wir werden dann später in Hiob 38, wo das ausführlicher behandelt wird, noch darauf zurückkommen und werden sehen, es gibt genau diesen, ich kann einfach die Stelle mal angeben, das ist Hiob 38, Vers 25, wo es heißt, und einen Weg hat Gott dem Donnerstrahl gegeben. Einen Weg dem Donnerstrahl. Und beim Blitz gibt es ja immer diesen Hauptblitz und der hat einen Blitzkanal, von dem man heute weiß, der kann nicht größer sein als 12 mm Durchmesser. Und weiß heute, wie das geht, wie die Luft ionisiert wird. Und dann gibt es diese Nebenblitze, ja. Und das hat alles der Schöpfer so eingerichtet. Da hat man die Weisheit geoffenbart gefunden. Und er sagt, da sah er Gott sie und tat sie kund und setzte sie ein und durchforschte sie auch. Wir können vielleicht nächstes Mal noch kurz auf diese Verse zurückkommen, weil wir jetzt mit der Zeit durch sind. Und dann werden wir den Zusammenhang sehen mit dem Buch Sprüche. In Kapitel 8 wird die Weisheit personifiziert. Ja, ab Vers 12. Und dann wird klar gemacht, dass die Weisheit bei Gott war von Ewigkeit her. Und dass die Weisheit die Freude Gottes war. Und es wird klar, dort wird über den Sohn Gottes gesprochen, der die Freude des Vaters war und der eben alles erschaffen hat. Darum wird er dort genannt der Werkmeister. Und in Johannes 1, Vers 3 heißt es eben von dem Sohn Gottes, nicht vom Vater, dass alle Dinge sind durch ihn, das Wort, ins Dasein gekommen. Und ohne ihn ist auch nicht eines ins Dasein gekommen, das je ins Dasein gekommen ist. Damit ist er ewig. Der ewige Sohn. Der ewige Gott. Ohne Anfang, ohne Ende. Das ist genau die Bedeutung des Namens Jahwe. Der Sohn ist Jahwe, der Vater ist Jahwe und auch der Heilige Geist. Und jetzt zum Schluss noch, Vers 28. Also da im Zusammenhang der Schöpfung, wo der Sohn Gottes sich geoffenbart hat, als die Weisheit in Person, und zum Menschen sprach er, siehe, die Furcht des Herrn ist Weisheit, und vom Bösen weichen ist Verstand. Quizfrage, aber suggestiv, was steht da für Mensch im Hebräischen? Du sagst Enosch, das wäre der sündige Mensch. Es steht Adam. Also man könnte auch lesen im Hebräischen, Vayomer, Le Adam. Die Masoreten haben punktiert, La Adam, zum Menschen. Und Adam wird ja immer wieder in 1. Mose 2 und 3 genannt, der Mensch. Und dann ist es Ha Adam. Und manchmal einfach nur Adam. Dann übersetzt man das als Eigenname. Man kann es hier übersetzen, und zu dem Menschen sprach er oder zu Adam sprach er. Siehe, die Furcht des Herrn ist Weisheit und vom Bösen weichen ist Verstand. Nun merken wir in 1. Mose 1 bis 11 wird uns nicht alles berichtet, was Gott den Menschen damals gesagt hat, sondern das Essentielle. Aber Gott hat zu Adam mehr gesprochen. Zum Beispiel hat er auch zu Henoch gesprochen, dass über das zweite Kommen des Herrn Jesus in Macht und Herrlichkeit. Aber das ist in 1. Mose 1 bis 11 nicht aufgeschrieben. Diese Prophetie hat dann erst später Judas als Heilige Schrift aufgeschrieben, wenn er Henoch zitiert, den siebten von Adam, der geweissagt hat, siehe, der Herr ist gekommen inmitten seiner Tausenden und so weiter. Also es ist mehr, und da sehen wir, dass Gott eben zu Adam schon am Anfang gelehrt hat, siehe, die Furcht, die Ehrfurcht vor dem Herrn, das ist Weisheit. Und wenn man vom Bösen sich distanziert, das ist Verstand. Und trotzdem kam Adam zu Fall. Und das hat dann König Salomo aufgenommen in Sprüche 1, Vers 7, wo er genau erklärt, die Furcht des Herrn ist der Weisheit Anfang. Und auch dieser Salomo ist gefallen. Traurig. Die Weisheit ist da, um uns zu bewahren. Aber wenn wir nicht ständig, jeden Tag neu mit dem Herrn wirklich in enger Verbindung bleiben und auch die Gemeinschaft mit den Erlösten, die dem Herrn treu nachfolgen, suchen, dann können wir eben von dieser Weisheit wegkommen. Ja, da, André?
Ich glaube, der letzte Vers geht auch mit dem Sprüche 8, 13 an. Furcht des Herrn ist das böse Hassen.
Ja, genau. Sprüche 8, 13. Furcht des Herrn ist das böse Hassen. Und noch ein Tipp. Man suche nach all den vielen Ausdrücken, 14 Mal im Buch der Sprüche, Furcht des Herrn, Furcht des Herrn, Furcht des Herrn, Furcht des Herrn. Das ist ausgehend von hier, über das Buch der Sprüche, wird das das große Thema in diesem Weisheitsbuch. Gottesfurcht. Einen tiefen Eindruck seiner Größe, Majestät und Herrlichkeit, das führt uns dazu, dass wir Weisheit, wahre Weisheit im Wort Gottes finden können. Ja, dann wollen wir hier schließen.